Im nächsten Jahr feiert er 30. Jubiläum bei der Stadt Kamp-Lintfort. Denn 1993 wurde er zum Beigeordneten, zum ersten Beigeordneten in der Stadt gewählt. 3 Jahre später dann zum Stadtdirektor und 1999 bei der ersten Wahl zum hauptamtlich gewählten Bürgermeister. Im 23. Jahr ist er als erster Bürger der Stadt unterwegs und Christoph Landscheid hat eigentlich alles geschafft, was er sich so jemals vorgenommen hat. Glaube ich zumindest, denn auch danach werde ich ihn fragen. Lieber Christoph, herzlich willkommen hier bei uns im neuen Studio. An der Stelle käme jetzt frenetischer Applaus, wenn wir denn Publikum hätten, aber das können wir ja alles nach und nach mal einspielen. Ich sagte es gerade, 30. Jubiläum, 23 Jahre an der Spitze der Stadt. Steht eigentlich noch irgendwas bei dir auf der To-Do-Liste für die kommenden Jahre?
Das wäre ja schade, wenn das nicht der Fall wäre. Die 30 Jahre schrecken mich gelegentlich, weil mir die Zeit natürlich wie immer im Leben rückblickend gar nicht so lange vorkommt. Auf der anderen Seite wäre es genauso schlimm, wenn ich keine weiteren Pläne und Vorstellungen hätte. Also insofern, es ist eine spannende Zeit, es war eine spannende Zeit und ich habe keinen Tag bereut.
Das ist schön zu hören und das Thema, was dich wahrscheinlich schon immer begleitet, ist das des Kies- und Sandabbaus am Niederrhein. Wann bist du eigentlich das erste Mal mit dem Thema konfrontiert worden? Direkt schon zu Beginn?
Also direkt zu Beginn, im Grunde genommen schon vor der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister, denn der ein oder andere, der sich mit dem Thema beschäftigt, kennt ja das Stichwort GEP, so hieß das damals 99, GEP, Gebietsentwicklungsplan noch, damals im Übrigen unter der Regie der Bezirksregierung Düsseldorf noch. Und das war eigentlich der Auslöser, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil man uns ähnlich wie es jetzt ist, hier am Niederrhein in Kamp-Lintfort dann einen Plan auf den Tisch legte, der unter anderem in einem Entwicklungsgebiet, also einem geplanten Entwicklungsgebiet für Gewerbe an der Nordtangente 90 Hektar Wasser aufs Auge drücken wollte. Und da waren schon damals alle Kamp-Lintforter jedenfalls, in anderen Regionen war es noch nicht so krass, praktisch aufgeschreckt und aufgescheucht und haben gesagt, das kann nicht sein, das geht nicht. Da damals ja schon, das Stichwort lautete, der Niederrhein und auch Kamp-Lintfort darf nicht zum Schweizer Käse werden.
Das hat sich jetzt nochmal dramatisch bewahrheitet oder wird noch schlimmer, weil es gibt jetzt eine Offenlage des neuen Planes, bedeutet 1000 Hektar mehr im gesamten Kreis Wesel. Was bedeutet das jetzt nur mal auf die Stadt Kamp-Lintfort runtergebrochen, die aktuellen Pläne?
Ja, also wir haben, wenn diese Pläne realisiert würden, jetzt dann nochmal in Summe, ich glaube 280 Hektar zusätzlich und es würde bedeuten, dass wir uns immer näher den 10% reine Kies- und Wasserflächen des gesamten Stadtgebietes annähern würden. Also das sind jetzt nur Zahlen, aber es ist fatal, wenn man beispielsweise die genannten Rossenreiher-Bereich sieht, der jetzt mehr als 20 Jahre so da liegt als eine Brache. Und das gibt es in anderen Bereichen auch. Also es hat mit Stadtentwicklung nichts zu tun, es hat mit der Landschaftspflege, Natur nichts zu tun. Es ist einfach eine Katastrophe und das kann und darf so nicht weitergehen.
Vereinzelte Proteste dagegen hat es nach meiner Wahrnehmung immer gegeben. Es gab kleine Bürgerinitiativen, die dagegen vorgegangen sind. Den Niederrhein-Appell, der mittlerweile auch schon was größer ist, so ein bisschen die Klammer auch bildet über den Niederrhein hinweg, auch in den benachbarten Kreis Kleve. Aber mittlerweile ist der Widerstand ja viel, viel massiver geworden. Es gibt meines Wissens, ich glaube, in jeder Kommune, die da betroffen ist, mindestens eine Bürgerinitiative. Hast du das in dieser Runde so erwartet, dass es so massiv wird, der Widerstand?
Nein, so habe ich das nicht erwartet. Es war tatsächlich in der Vergangenheit vor allen Dingen ein Kamp-Lintforter Problem, das muss man sagen, weil wir uns auch sehr frühzeitig gegen diese Art der Auskiesung gewehrt haben, gerade weil vielleicht so massiv hier 90 Hektar Wasser so eine riesen zusammenhängende Fläche war. Wir haben damals eben noch darüber diskutiert, die Fläche zu verringern, was ja auch im Ergebnis so gekommen ist, aber mit den Auswüchsen, die danach stattgefunden haben und die dann eben auch diesen Bürgerprotest hervorgerufen haben, damit habe ich nicht, damit konnte auch keiner rechnen und da hat mit Sicherheit auch die Kiesindustrie nicht gerechnet und schon gar nicht die jetzige Landesregierung, denn sonst glaube ich, hätte sich vielleicht überlegt, diese Änderung des LEP vorzunehmen.
Dass es im Kreis Wesel und im RVR so viel Flächen geworden sind, liegt ja auch daran, dass die Landesregierung zwei Faktoren nochmal verändert hat. Einmal den Versorgungszeitraum auf 25 Jahre, also ein Vierteljahrhundert Planungssicherheit für die Auskieser, die dann, und das ist ja der zweite Faktor bei der Bedarfsermittlung, das abbaggern dürfen, was vermeintlich gebraucht wird. Also nichts anderes als das, was in der Vergangenheit gefördert worden ist. Jetzt gerade gegen den zweiten Punkt, die Bedarfsermittlung, führst du, führen mehrere Kommunen ja auch Klage vor dem Oberverwaltungsgericht. Was wollt ihr erreichen? Was kann günstigstenfalls da passieren?
Also ich will das jetzt nicht zu kompliziert erklären, juristisch erklären. Man muss vielleicht ganz allgemein sagen, der Gesetzgeber, Regierungen sind, was auch richtig ist, bei Planungsvorhaben relativ frei. Und das ist ein Grundprinzip, das ist auch in Ordnung so. Aber es gibt natürlich andere Rechtsgüter und schützenswerte Güter, gerade bei der bei der Planung von dem Wertstoff oder sonstigen Ressourcen, die man wirtschaftlich verwerten will. Und da muss man eben Umweltschutz, Naturschutz, alles das, was damit reingeht, abwägen, auch schon bei der gesetzgeberischen Entscheidung, für welche Mengen oder welche Beeinträchtigungen der Landschaft nehme ich hin. Und das Gravierende ist eben, und das haben wir gutachterlich auch feststellen lassen, sehr eindeutig, dass hier die klaren Vorgaben des Raumordnungsgesetzes, das es steckt dahinter, nicht eingehalten sind. Da muss eine Regierung selber sagen, welche Maßstäbe setze ich an, welche Mengen recherchieren und auch tatsächlich dann diese Abwägung vornehmen. Das alles ist nicht geschehen und deswegen sind wir ganz sicher, dass dieser LEP inhaltlich rechtswidrig ist, das ist das Ergebnis des Gutachtens. Man muss eben, und das ist der Punkt, der dann bei der Klage eine Rolle spielt, auch klagebefugt sein, die nächste Hürde nehmen, das auch gegen das Gesetz geltend zu machen. Und das ist so spannend für den nächsten Montag, ob wir auch diese Hürde nehmen, weil diese Beeinträchtigung etwas ganz Besonderes hat, dass es hier nämlich schon das Gesetz als solches die Rechte der Städte aus unserer Sicht beeinträchtigt, beeinflusst. Und da ist in der Tat das Bedarfsargument das Entscheidende. Aber natürlich wird es auch vermittelt durch den Versorgungszeitraum. Der steckt mit dahinter. Ich sagte ja gerade das Beispiel Rossenrei. Da hat man gesagt, wir brauchen den Kies. Wir sind in 15 Jahren fertig. Da sind das blühende Landschaften. Alles dummes Zeug. Die Kiesindustrie hat durch diese Vorgaben des Landes jede Freiheit der Welt, dort sich Ressourcen zu schaffen und sie dann zu nutzen, wenn es ihr passt, wenn es wirtschaftlich passt, wenn es personell passt, hat mit Planung, die eine Regierung unter dem Gesichtspunkt höherwertiger Rechtsgüter berücksichtigen müsste, nichts zu tun.
Das heißt, wenn es in Münster gut läuft, was wäre das Ideale, was die vier Klägerinnen, das sind die vier Städte, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Alpen und Neukirchen-Vluyn zusammen mit dem Kreis Wesel, was wäre das ideale Urteil, was ihr da erwarten könnt?
Wenn das Gericht zu dem Ergebnis käme, dass unser Normenkontrollverfahren zulässig und begründet ist, und zwar begründet, würde bedeuten, dass der LEP in diesen Punkten rechtswidrig ist, also den Inhalt des Gutachtens bestätigt und damit den Gesetzgeber auffordern würde, in diesen Punkten neu ein Gesetz zu machen, das eben berücksichtigt Naturschutz, Umweltschutz, auch Landwirtschaft und all diese Güter, die eben nicht Gegenstand der Abwägung waren. Es müsste ein neues Gesetz her. Das wäre, und dann könnte man eben auch all die Dinge, die jetzt von den Bürgerinitiativen, das, was die Menschen bewegt, wäre dann eine Landesregierung gezwungen, das Parlament am Ende das einzubringen. Das hoffen wir.
Dieses Parlament wird ja am 15. Mai neu gewählt. Frage an dich, welche Erwartung hast du dann an ein neues Parlament, an eine neue Landesregierung, ganz konkret in dem Bereich?
Ganz konkret, da spreche ich ja mit René Schneider, der das auch in vielen Punkten bereits aufgearbeitet hat. Die konkrete Erwartung ist eben tatsächlich, diese Bedarfsfrage völlig neu aufzustellen, auch unter dem Gesichtspunkt Recycling, auch unter dem Gesichtspunkt des Ressourcenschutzes beim Bauen der Alternativen. Mir ist völlig klar, dass man das nicht eins zu eins wird kompensieren können, aber ich glaube, wenn man dann als Grundlage auch nimmt, die vorhandenen Ressourcen, und tatsächlich mal schaut, wie ich Bedarf sehe, landesbezogen, regional bezogen und was eigentlich an Export dann noch möglich ist. Ich glaube, dann kommt man auch zu einem vermittelnden Ergebnis, das zumindest verhindert, dass hier das passiert, was jetzt passiert, dass wir praktisch den Niederrhein zu einer riesigen Wasserfläche machen.
Das zweite große Umweltthema in Kamp-Lintfort war ja immer der Eiler Berg. Und ich kann mich noch gut erinnern, vor fast genau 10 Jahren haben wir am Fuß des Eiler Bergs noch demonstriert. Es gab zig Veranstaltungen und noch unter Rot-Grün in der Zeit von 2012 bis 2017 wurde ja ein Vergleich geschlossen, der bedeutet, dass zum 31. Dezember in diesem Jahr wirklich auch endlich Schluss sein soll, nach jahrelangem Hickhack hin und her. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Meinst du, das ist es jetzt wirklich gewesen oder kann dann nochmal was kommen, dass es doch nicht am Ende des Jahres vorbei ist?
Also ich bin ja Jurist und insofern auch immer noch der Meinung, dass rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten werden. Und hier ist ja Grundlage für dieses sehr missliche Verfahren, muss man sagen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen von Anfang an problematisch waren, wenig verlässlich waren und man dann zu diesem Vergleich gekommen ist, der am Ende diese Vorgaben beinhaltet. Und bei einem Vergleich ist es eben so, dass der dann auch von den Parteien eingehalten werden muss. Davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass das so ist. Und wenn das so wäre, müsste in der Tat die Beschickung der Deponie ja Ende 22 vollzogen sein und damit auch nicht mehr stattfinden. Wie immer im Leben und gerade auch bei rechtlichen Rahmenbedingungen ist das durchaus auch an verschiedenen Stellen nicht so sicher. Und deswegen würde ich immer noch auf den 31.12. warten wollen, ob es dann wirklich so ist. Ja.
Mein Eindruck ist, dass danach aber überhaupt nicht geklärt ist, wie diese Deponie ja nicht weiter genutzt werden soll im Sinne von Ablagerung von Abfall der Deponie Klasse 3, sondern einfach, wird es geöffnet werden können? Wird es da eine vernünftige Renaturierung geben? Wie ist da dein Eindruck?
Das Schlimme ist, dass aus unserer Sicht, aus der Sicht der Standortkommune, wie es so schön heißt, also da, wo der Eilerberg nun mal liegt, allerdings ist ja auch Nachbarstadt genauso betroffen in Stadtneukirchen Flüen, misslich ist, dass wir bei der Frage der Nachnutzung und der Renaturierung und all die Dinge, die eine ganz wesentliche Rolle spielen, überhaupt nicht beteiligt sind, beteiligt werden und auch keine Rolle spielen. Es gab zwar mal freiwillige Beteiligungsprozesse, wo man gesagt hat, ja, muss begehbar sein, es könnte ein Landschaftsbereich sein, Schutzgebiet sein, könnte auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein, was ja aus unserer Sicht durchaus Mehrwert sein könnte. Das alles ist seit vielen Jahren kein Thema mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir nicht nachfragen, werden wir in keiner Weise daran beteiligt. Und mir ist im Moment völlig schleierhaft, was dort nach dem 31.12. passieren soll.
Kann man nur hoffen, dass es nicht wenigstens nicht noch weitere Verzögerungen gibt bei dem Ende. Und ich frage mich in dem Zusammenhang immer, warum es wirtschaftliche Interessen Einzelner, und es ist ja ein Multimillionengeschäft, das Deponiegeschäft, warum diese wirtschaftlichen Interessen es immer schaffen, das Gemeinwohl an die Seite zu drängen. Wo ist da der Fehler im System eventuell? Auch die Frage an die Juristen wiederum.
Gute Frage. Ich meine, das ist sicherlich eine Frage, welche Ordnungspolitik dahinter steckt. Und hier konkret oder bei dem Thema Entsorgung ist natürlich schon ein Punkt, dass es nicht wenige, dass es nicht viele Deponien dieser Qualität gibt und natürlich ein Interesse daran besteht, die dann so lange wie möglich aktiv zu halten. Das ist das eine, jetzt speziell auf die Deponie bezogen. Und das andere hat sicherlich auch mit Landespolitik zu tun. Ich nenne nur das Stichwort Entfesselung. Da kann ich nur einen Schrecken kriegen, wenn ich das sehe. Überall dort, wo es um Naturschutz geht, da wo es um Daseinsvorsorge geht, da kann nicht das Stichwort Entfesselung sein, weil Private legitimerweise Geld verdienen müssen, die höchstmögliche Rendite erwirtschaften müssen. Wenn aber ein Staat oder eine Landesregierung das Interesse hat, eben Gemeininteressen in den Vordergrund zu stellen, dann kann sie solche Dinge nicht der Privatwirtschaft überlassen. Dann sind wir beim Umweltschutz, dann sind wir beim Wohnungsbau, dann sind wir bei vielen, vielen anderen Dingen, wo ich sagen muss, hier braucht es zwingend nicht weniger, sondern mehr Staat.
Da gibst du mir eine wunderbare Steilvorlage, ohne es wahrscheinlich zu wissen. Denn ich möchte tatsächlich noch zum Wohnungsbauen nochmal kommen, wo ja scheinbar der Markt nicht wirklich funktioniert. Zumindest nicht so, dass alle die, die eine Wohnung haben müssen, die eine Wohnung brauchen, in verschiedensten Größen auch eine bekommen zu erschwinglichen Preisen. Wir haben deswegen im Regierungsprogramm zur Landtagswahl 100.000 neue Wohnungen eben auch drin, die wir jedes Jahr entweder selber mit einer Landesgesellschaft bauen wollen, aber es zumindest auch anreizen wollen, dass sie gebaut werden und davon mindestens ein Viertel sozial gefördert, sprich, man wird sie sich dann auch leisten können. Aus deiner täglichen Erfahrung als Bürgermeister, der auch mit den Menschen ins Gespräch kommt, wie wichtig sind aktuell bezahlbare Mieten bei den Menschen, bei den Bürgerinnen und Bürgern auch deiner Stadt und wie schlimm ist die, ja, ich nenne es mal Wohnungsnot, auch in Kamp-Lintfort.
Wohnungen sind lebensnotwendig und deswegen ist es ein ganz zentrales Politikthema, auch auf kommunaler Ebene, keine Frage. Ich würde nicht von Wohnungsnot sprechen, dass wir ein massives Defizit an Wohnraum hätten, aber es fehlt sicherlich am passenden Wohnraum für die jeweiligen Lebensverhältnisse. Das kann man schon daran erkennen, nicht nur in Kamp-Lintfort, bei allen industriegeprägten, historisch industriegeprägten Städten ist es ja so, das war auch in Ordnung, unter dem Gesichtspunkt echter sozialer Marktwirtschaft haben die Großunternehmen Wohnungen zur Verfügung gestellt für ihre Mitarbeiter zu wirklich akzeptablen und auch bezahlbaren Preisen. So, und die laufen jetzt alle und sind zum großen Teil schon aus der Förderung rausgegangen. Und diese Wohnungen sind dann, wenn sie renoviert werden, auch im nicht renovierten Zustand für manche eben nicht mehr zu bezahlen. Und das ist ein Problem. Und dann sicherlich neue Lebensverhältnisse, mehr Single-Haushalte. Wir brauchen kleinere Wohneinheiten. Die Leute werden älter. Wir brauchen auch für die, die mit kleinster Rente Wohnraum brauchen, Wohnraum. Und da ist der Bedarf der geförderten Wohnungen. Dafür haben wir zu wenig. Und auf kommunaler Ebene kann man sicherlich es subventionieren. Das tun wir auch. Wir subventionieren die Grundstückspreise, weil, und da sind wir wieder bei dem Thema, ein Privater einen Anreiz braucht, Sozialwohnungen zu bauen. Ja, die höchstmögliche Rendite erreiche ich, wenn ich ein günstiges Grundstück kaufe und das möglichst auf dem freien Markt verwertet. Die Immobilienpreise, wissen wir, gehen in die Höhe und dadurch werden natürlich die Mieten nicht geringer, sondern teurer. Es kommt aber auch noch was anderes hinzu. Der Anspruch, den heute, und da ist natürlich auch wieder der Gesetzgeber gefragt, an Wohnungsbau stellt, es muss barrierefrei sein, es muss ökologisch sein, ne? Heizkosten und dergleichen mehr, dann sind die Wohnungen im Bau so teuer, dass sich jeder privat natürlich überlegt, wie kann ich das auch wirtschaftlich darstellen. Also das ist ein Konflikt, den ich meine, nur was den geförderten Wohnungsbau letztlich staatliches Engagement lösen kann. Das werden wir über privates Engagement, sehen wir ja auch in den Städten, kaum hinbekommen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wenn die Waage eben in Richtung beispielsweise ökologisches Bauen, aber eben auch Barrierefreiheit geht, das dann auch staatlich mit gefördert gehört.
Es wird ja zum Teil gefördert, aber nicht in dem Maße, in dem eben die Anforderung und die Forderung an Wohnungen besteht. Denn sonst hätten wir diese Problematik nicht.
Bei den Anforderungen, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich ja alle für sich genommen immer richtig sind, wir aber recht schnell dann eben zu den Zielkonflikten kommen. Zielkonflikt ist ein gutes Thema, weil Klimaschutz ist so ein Thema, wo ich feststelle, dass wir immer wieder in Konflikte kommen. Nehmen wir nun mal den Ausbau erneuerbarer Energien mit den Windrädern. Jeder weiß, wir brauchen diese Energie, aber das Windrad an und für sich möchte am Ende keiner haben. Das sind so Sachen, die wir dann ausknobeln müssen, finde ich. Und interessant finde ich, dass wir jetzt im Regierungsprogramm drinstehen haben, dass Klimaschutz eben für alle möglich werden soll. Das klingt immer so einfach und klingt immer so wie nach einer Binsenweisheit. Aber es gibt ein gutes Beispiel und das ist Bottrop mit der Innovation City, wo es gelungen ist, innerhalb von 10 Jahren, 20 Jahren wirklich viel zu erreichen, indem man individuell berät, jeden berät, Investitionen dadurch in Gang bricht, auch öffentliche Investitionen, die auch gefördert werden und dadurch eine ganze Menge CO2 eben auch einsparen kann. Interessant finde ich, dass Kamp-Lintfort ja schon dabei ist bei der Innovation City. Kannst du mal sagen, wie es dazu gekommen ist und welche Erfahrungen ihr hier in Kamp-Lintfort gemacht habt?
Also wir sind dazu gekommen, weil in der Tat Bottrop ein sehr gutes Beispiel ist und auch die Ergebnisse sehr überzeugend waren und sind. Und auch die Strukturen Kamp-Lintfort-Bottrop aufgrund der gemeinsamen Industriegeschichte vergleichbar sind. Eben beispielsweise viele einzelbefeuerte kleine Häuser, Bergmannshäuser oder auch Industriehäuser. Und hier die Notwendigkeit, flächendeckend Alternativen zu schaffen, sprich durch alternativ heißt in diesem Fall aber auch oftmals dann doch wieder fossile Gas oder sonstige Befeuerung, aber sie trotzdem dann so zu gestalten, dass eben die Häuser gedämmt wurden und alles das mit Solar oder sonstigen alternativen Technologien insgesamt eine umweltfreundliche Bewirtschaftung hinzubekommen. Und das machen die wirklich gut durch diese kostenlose Einzelberatung und eben auch Durchführen durch die Förderkriterien, die ja manchmal auch nicht so ganz einfach sind. Das ist in Kamp-Lintfort auch sehr gut gelungen. Und wir hatten allerdings auch den Vorteil, dass wir durch unser Fernwärmenetz und durch unser sehr weit verbreitetes Gasnetz schon in den einzelnen Befeuerungen, also die alte Kohlefeuerung und Ölfeuerung, dann leichter abzubauen war. Und das werden wir weitermachen. Und ich denke, das ist auch vorbildlich. Bottrop ist ja vorbildlich für viele andere.
Werden am Ende über 1000 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sein können, die da mitmachen können, wo es dann in die Einzelfallberatung geht, wo Investitionen auch einen großen Hebel setzen werden für die Industrie dann vor Ort, auch für das Handwerk vor Ort, die vor Ort, die auch von den Aufträgen natürlich profitieren werden. Und nicht zuletzt, und das ist wissenschaftlich erhoben worden, könnten das 5,7 Millionen Tonnen CO2 sein, die wir in ganz Nordrhein-Westfalen alleine über dieses Projekt wegbekämen und weghebeln können, wollte ich gerade noch sagen. Aus Bottrop. Bottrop ist mitten im Ruhrgebiet, kommt diese wunderbare Idee, also insofern Innovationsort auch das Ruhrgebiet, und das bietet mir die Überleitung zu dem Thema Ruhrgebiet und Regionalverband Ruhr. Da erleben wir immer wieder, so im Fünfjahresrhythmus hätte ich beinahe gesagt, dass es den Vorschlag gibt, wir hier im Kreis Wesel müssten austreten aus dem Regionalverband Ruhr. Das wäre nichts für uns, wir wären ja doch irgendwie Niederrhein, und ganz aktuell liegt wieder der Antrag vor, im Kreistag in Wesel, wo CDU, FDP und Grüne wiederum den Antrag stellen auf Austritt. Kannst du die Argumente nachvollziehen, die da ins Feld geführt werden? Und sind die schlagend?
Nein. Also ich erlebe die Diskussion, du hast ja eingeführt damit eigentlich auch schon fast 30 Jahre, immer wieder mal. Ich finde sie nicht nur unklug, sondern ehrlich gesagt auch kleinkariert. Denn wir als Stadtkamp Lindfort, und ich denke, wir sind ein gutes Beispiel dafür, wie Strukturwandel auch gelingen kann, haben immer damit geworben, dass wir gesagt haben, wir haben hier eine ideale Brückenfunktion. Wir sind auf der einen Seite das Herz des Niederrheins, das nehme ich jetzt mal für den gesamten Kreis Wesel. Wir sind aber auch gleichzeitig am Rande des größten urbanen Ballungsraums Europas. Und das ist ein Stichwort, wenn du zu einer Messe nach München fährst oder wenn du irgendwo hinkommst, den Niederrhein, den kennt keiner. Und ich sag mal, die Argumente, die hier ausgetauscht werden, für oder wieder sind überhaupt nicht diskutabel. Sonst, worum geht es? Die Metropole Ruhr hat sich ja schwer genug getan. Aber wenn da ein Konglomerat von, weiß nicht, wie viel Millionen Einwohnern und mit einer nicht unerheblichen Wirtschaftskraft und einer hohen Innovationskraft, ich glaube über 30 Hochschulen, die sich entlang fädeln an der Ruhr, wenn man damit wirbt und sagt, wir sind Teil davon, ja, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass aus der Historie heraus der frühere KVR hier am Niederrhein erhebliche Investitionen getätigt hat, die auch noch bewirtschaftet werden, wo man sich die Frage stellen muss, was wird eigentlich damit? Das ist ja alles nicht ausgerichtet, nicht ausgedacht. Das ist wirklich eine Schnapsidee, würde ich mal sagen, die immer wieder auftaucht. Und man muss auch über Alternativen nachdenken. Wenn man all das selber machen will in Zukunft, dann ist das was anderes. Und ob eine, wenn man zu dem Thema Planung kommt, ob eine Bezirksregierung, wir haben es ja selber erlebt beim GEP 99, ich habe gerade angedeutet, anders mit Themen wie Ausgießung oder Ähnlichem umgeht, da mache ich mal drei Fragezeichen an.
Das ist ein beliebtes Argument auch, ne, was jetzt gerade bei dem Antrag lustigerweise keine Rolle spielt. Das hat man rausgeklammert, nachdem der grüne Kreistagsfraktionsvorsitzende gesagt hat, das wäre ja wirklich auch bescheuert, das ins Feld zu führen. Ein Austritt aus dem RVR bringt im Sinne nichts, dass wir damit unser Kiesproblem loswerden, oder?
Mit Sicherheit nicht, nein. Die Argumente wird man bei der Bezirksregierung genauso abwägen müssen. Und vor allen Dingen ist ja gar nicht der FAR der Auslöser für die Problematik, sondern, wie ich vorhin eingangs sagte, der Landesentwicklungsplan. Und damit hat weder eine Bezirksregierung, sondern noch der FAR was zu tun.
Ja. Dieses Argument nicht nur kalter Kaffee, sondern absolut falsch. Christoph, zum Ende unseres Gesprächs vielleicht nochmal die Frage so nach vorne geschaut. Ich habe anfangs gefragt nach deiner To-Do-Liste. Du hast schon gesagt, ja, natürlich ist da noch was drauf. Wäre ja auch schade, wenn nicht. Kannst du uns vielleicht mal so ein, zwei Punkte sagen, die im Moment, die ihr nachverfolgt hier im Rathaus in Kamp-Lindfort, aber auch gerade du als erster Bürger der Stadt, was ist so in den nächsten Jahren auch Entwicklungsperspektive der Stadt?
Also vielleicht einen kurzen Rückblick. Unsere, wie ich finde, sehr erfolgreiche Strukturpolitik der letzten 20 Jahre hatte eine Grundlage, das war der Stadtentwicklungsplan 2020. Und wir haben den abgearbeitet im besten Sinne des Wortes, weil, und das finde ich auch richtig so, eine Stadt unserer Größenordnung kann das nicht aus eigener Kraft. Sie braucht Fördermittel des Landes, des Bundes, aus Brüssel. Und diese Fördermittel werden auch zu Recht, finde ich, dann vergeben, wenn denen eine qualifizierte Planung zugrunde liegt. Das ist, wenn man dezidiert weiß, was man will, und dann auch umsetzt, was man beantragt hat. Und aus dieser guten Erfahrung heraus haben wir gerade in der letzten Ratssitzung, im letzten Jahr in der Ratssitzung, den Stadtentwicklungsplan 2040 entwickelt, der genau diese Vorgaben für die nächsten 20 Jahre machen soll. Und was steht da auf der Agenda? Also sicherlich, wir haben da schon Themen angesprochen, das Thema auch kommunal Klimawandel umzusetzen, ist ein ganz zentrales Thema, wobei wir da natürlich auch immer am Faden der Förderung hängen. Aber dann ist trägt genau das, was ich gerade sagte. Wenn ich jetzt ein Stadtgebiet plane, muss ich schon diese alternativ-energiepolitischen Dinge mit implementieren und auch was das Thema Mobilität angeht. Der Bahnanschluss kommt ja jetzt 2025, 2026, aber dann ist das Thema Vernetzung ein wichtiges Thema und dann Themen, die man im Kreis sicherlich auch weiter vorantreiben muss. Wir sind der Standort der KWA mit dem Thema Wasserstoff. Sie ist ein idealer Ausgangspunkt aus meiner Sicht, um Schritt für Schritt das Thema Wasserstoff bei der Mobilität, ob sie NIAC ist, ob sie Müllfahrzeuge sind und dann am Ende auch der Individualverkehr dort nicht bei der KWA, aber an das Thema Wasserstoff angekoppelt werden kann. Also das sind alles Themen, da muss man wirklich sehr klein umsetzen und aber großdenkend planen, weil wir immer in dem Netzwerk der Förderung drin hängen. Das ist, sagen wir so, in einigen Stichworten das, was da drin steht.
Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, was den Auftakt machen soll für noch viele Gespräche in unserem neuen Studio. Ich hoffe, es gefällt euch. Hinterlasst gerne auch einen Kommentar zu unserem Studio, aber noch mehr natürlich zu den Inhalten, die wir ja heute vorgetragen haben und wo man so ein bisschen das Gefühl bekommen konnte dafür, was so der Kamp-Lintforter Vibe ist und wo es noch hingehen soll mit dieser Stadt im Umbruch. Nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Christoph, und weiterhin viel Erfolg.
Okay. Danke.